Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Einfach kann jeder. Mut zum Problemhund, Folge 2. Yes! In dieser Folge von Holy Dog geht es um vergessene Hunde im Tierheim, die als unvermittelbar gelten. Die werden nämlich irgendwann nur noch verwaltet und im schlimmsten Fall irgendwann einfach vergessen. Mein Gast heute ist nochmal der Autor und Tierschutzexperte Stefan Kirchhoff. Und er erzählt, wie Luise, die wie ein wildes Reh keinen Kontakt zu Menschen zulässt und fast wie verwildert mit ihrer Mutter im Außengehege des Tierheims lebt, vermittelt wird. Oder der kleine Lord, der mitten in der Nacht von der Polizei abgegeben und eigentlich als nicht überlebensfähig eingestuft wird. Aber es gibt immer wieder kleine Wunder, Zufälle, die eigentlich keine sind und Menschen, die nicht aufgeben und es dann trotzdem nochmal versuchen. Jetzt geht's los. Viel Spaß. So, hier ist Holy Dog wieder. Stefan Kirchhoff und ich sitzen wie immer mitten im... Ja, Stefan, setz mal dein Mikrofon auf. Hier im Bremschen Land, ja, so wunderschön zwischen Wald und Wiesen. Es ist schon dämmerig draußen. Der Kanonenofen brodelt. Wir haben schön nicht Tee mit Kluntis, sondern schön schwarzen Kaffee getrunken und unterhalten uns über ein spannendes Thema. Und wir rätseln gerade so ein bisschen wieder drüber, wie wir eigentlich diese Podcasts, die beiden, die wir hier machen, nennen wollen. Also eine Möglichkeit war... dass man quasi es keine hoffnungslosen Fälle gibt. Hoffnungslos gibt's nicht, ne? Jeder Hund hat irgendwie eine Chance verdient. Aber ich hatte auch noch irgendwie so ganz ein dramatisches Ding hier gefunden. Warte mal, und zwar einfach kann jeder Mut zum Problemhund.
Ja, das hört sich doch gut an.
Du hast als Tierheimleiter jahrelang richtig viel gesehen und du hast richtig viel erlebt und du bist ein besonderer Mensch, weil du nicht so 0815 und du bist auch nicht jemand, der einfach immer alles nachbetet, sondern du bist jemand, ja, der so auch seine eigene Meinung hat und auch immer offen trotzdem ist für Neues. Wie würdest du dich noch so beschreiben? Du bist ja auch nicht, bist du nur nonkonformistisch, was so diese Tierschutzthemen oft manchmal auch angeht, ne?
Ja, ja. Ja, also man darf halt nie vergessen, sich selbst auch bei dieser Arbeit zu beobachten. Ist das, was ich jetzt gerade sage, das, was ich entscheide, ist das jetzt auch das Richtige fürs Tier, ne? Einfach offen zu sein für neue Dinge, nicht in diese typische Tierschutzschiene zu fahren. Weißt du, ich habe da immer einen so einen Spruch, wenn ich das immer höre von Tierschützern, dann könnte ich so los, dieses, seitdem ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere.
Weißt du? Ja, genau.
Das ist so, also das ist
ja,
so
das als furchtbar. Menschen, ja, das ja? Als Menschen immer nur enttäuschen und nur Hunde immer die Wahrheit sprechen.
Also solche Leute sollten eigentlich im Tierschutz gar nicht arbeiten. Also ich halte von der Menschheit auch nicht allzu viel. Also wir sind schon eine bekloppte Tierart, das ist so.
Ja, muss man sagen, ja.
Und wenn wir uns angucken, wer jetzt in Amerika Präsident ist, da fällt einem ja nichts mehr zu ein. Aber das ist
nicht nur in Amerika, muss ich sagen. Wir müssen ja auch mal, ne? So. Wir können ja auch mal,
Nee, also wir sind schon außergewöhnlich.
Auch in Deutschland gibt es komische Gestalten.
Sehr äußerst merkwürdige.
Ja,
aber trotzdem, auch das ist eben genau das. Man muss eben auch offen bleiben können, man muss neutral bleiben können, man muss manchmal objektiv betrachten können. Das war ja bei meiner Streunerreise ja nichts anderes, dass ich so objektiv und neutral wie möglich das wiedergegeben habe, was ich dort beobachtet habe. Und das fällt halt sehr vielen Tierschützern schwer, weil die kriegen natürlich auch sehr viel Negatives mit. Die kriegen eine Enttäuschung nach der anderen. Wenn Leute anrufen und sagen, ich habe ein Problem, weiß man, man selber wird das Problem bald haben, wenn man versucht zu helfen. Und es ist alles auch sehr undankbar. Jeder erwartet, dass du jederzeit und immer und ständig einsatzbereit bist, jeder Taube vom Baum hilfst und solche Geschichten, sonst bist du kein guter Tierschützer.
Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir jetzt auch noch soziale Netzwerke haben, die ja auch Tierschutzthemen bearbeiten. Früher haben quasi nur die Tierschutzvereine und die Tierheime das gemacht. Heute ist ja jeder Tierschützer. Heute hat ja jeder eine Tiervermittlung. Heute hat jeder ein virtuelles Tierheim, in dem er Hunde, Katzen und, keine Ahnung, bengalesische Schleichmäuse vermittelt, du kannst ja alles, jeder, ne? Und da ist halt auch, die Menschen oder die Leute können auch ganz schwer unterscheiden mittlerweile, was ist denn jetzt eigentlich professionell, was ist mit wirklich also nachhaltig mit Background und was nur Gelaber.
Ja, das ist eigentlich fast unmöglich.
Ja. Und was ich so schlimm finde, ist diese ständige Beballerung mit Filmchen von leidenden, krepierenden Tierseelen, die
nur Druck machen sollen, schnell zu adoptieren. Morgen wird totgespritzt, morgen wird euthanasiert, morgen, du musst jetzt diesen Hund holen. Dieser ganze Druck, der da aufgebaut wird. Warum? Ja.
Ja, aber das ist auch...
Wir können ja nicht wirklich, man kann ja, man muss ja auch mal realistischer, man kann ja nicht alle, man kann nicht die ganze Welt retten. Man kann im Kleinen anfangen, das ist gut. Ja. Aber wenn ich anfange, dann bitte vorher einmal tief durchatmen, sich hinsetzen und überlegen, was kann ich leisten? Was ist sinnvoll? Weil am Ende muss das Tier das immer ausbaden.
Ja, natürlich.
Und du hast natürlich als Tierheimleiter auch immer wahnsinnig krasse Fälle auch abgekriegt. Und es gibt eben auch diese Hunde, sag ich mal, und bei Holy Dog reden wir über Hunde, die abgeschrieben werden, wo jeder sagt, du kannst knicken, dann kannst du ins Tierheim stecken, okay, kann noch ein paar schöne Jahre haben, kommt ihr damit klar, keine Ahnung, nicht vermittelbar, ne, geht nicht mehr. Und trotzdem lohnt es sich, genau hinzugucken bei diesen Hunden, weil es immer wieder Überraschungen gibt und über die sprechen wir in dem Podcast. Über... Wie soll ich sagen? Luis. Über Louise oder Luise. Hieß sie Louise oder Louise?
Nee, Louise haben sie immer genannt.
Louise?
Ja.
Louise ist der Beweis, und ich kenne ja schon die Geschichte so ein bisschen, dass Evolution, Hund, Mensch, dieses Zusammenwachsen, da im Schnelldurchlauf auch nochmal gekommen ist. Ne? Man könnte sagen, diese Evolution, die bei Menschen und mit Hunden 15.000 Jahre gedauert hat, ist da in 24 Monaten eigentlich nochmal passiert.
Ja?
Du musst von diesem Hund erzählen.
Ja.
Also, oder warum Hunde vielleicht die besten Anpassungskünstler überhaupt auf der Welt sind.
Das stimmt.
Wann hast du das erste Mal von Louise erfahren?
Das erste Mal von Louise erfahren, als ich in dem Tierheim angefangen habe. Also ich habe als stellvertretender Tierheimleiter angefangen.
Ja.
Und dann war da halt noch meine Vorgängerin als Tierheimleitung, mit der habe ich ein Jahr zusammengearbeitet. Dann ist sie weggegangen und dann habe ich das Tierheim übernommen. Und dann habe ich fiel mir Louise natürlich gleich auf, weil sie war im Außenauslauf.
Was war das für ein Hund? Beschreib die mal.
Louise sah so ein bisschen aus wie ein schwarzer Deutsch-Kurzhaar-Mischling. Relativ süß groß.
Eigentlich, ne?
Ja, also sehr hübsch auch.
Über Knie.
Und so braune Augen, ganz schwarz, aber so ein bisschen Bart, so, ne, von
Hubbelig.
Dem, ne,
ja. Borstiges Fell, aber an der Brust bestimmt so ganz weich, ja. Also, ich stelle mir die gerade so vor, so ein bisschen über Knie bis zum Oberschenkel hoch, so, die Höhe so 50 Zentimeter,
ja, Stockmaß ungefähr. Ja, hochbeinig, so, ja.
Ach, cool.
Mm-hmm. Und war mit ihrer Mutter, Dana hieß sie, im Auslauf. Und Dana ging immer mit Gassigänger spazieren, Louise nicht.
Ach, die Mutter ging, die Tochter nicht.
Genau. Und dann habe ich die vorherige oder damalige Tierheimleitung gefragt, was ist denn los mit der? Warum kann man da nicht ran? Nein, die ist total ängstlich. Und das war auch so. Man konnte sich diesem Hund, die damals zu dem Zeitpunkt circa 3-4 Jahre alt war, als ich dann zu dem Tierheim dazu kam, konnte man sich nicht nähern. Also sie ist wie ein Wildtier. Also wie ein verwilderter Hund hat die sich benommen. Völlig verwildert. Also man konnte nicht rankommen. Sie hat abgeschnappt und gemacht und getan und hat eine extrem hohe Fluchtdistanz gehabt. Und wenn man sich ihr genähert hat und sie konnte irgendwie aus der Ecke nicht raus, dann fing sie mit dem ganzen Körper an zu schlackern und zu zittern. Ja.
Boah.
Und man konnte sie nicht anleihen, die konnte nicht spazieren gehen. Die lebte ihr Leben lang in diesem Auslauf, weil sie mit ihrer Mutter und 5 oder 6 anderen Welpen, also Geschwistern, sichergestellt worden ist.
Ah, was wusstest du da über sie? Wo kam die her?
Das hat mir die Tierheimleiterin damals erzählt.
Ja.
Also die ist sichergestellt worden wegen schlechter Haltung. Und Louise war von Anfang an, da waren die 9 Wochen alt, die Welpen. Louise war von Anfang an auffällig, also was ihre Ängstlichkeit, Unsicherheit anging. Also
ihre Geschwister nicht so sehr?
Nee, die sind auch alle vermittelt worden, ganz normal. Also irgendwas musste da genetisch irgendwie anders sein. Ich hatte manchmal auch so ein bisschen den Verdacht, ob sie nicht ein Wolfshybrid ist oder sowas. Also eine Mischung aus Wolf und Hund irgendwie, weil das ist auch so ein typisches Verhalten und ist sehr problematisch in der Haltung.
Hatten die dann noch einen Wolf vielleicht?
Ja, nee, also das wäre nur mal so vom Verhalten
ist
her,
das,
ne?
Ja, nur mal kurz, um das abzuklären, ist das wie bei Katzen auch so, dass quasi in einem Wurf es auch unterschiedliche Väter geben kann, auch bei Hündinnen.
Ja, natürlich.
Ja, also die Hündin kann bestiegen werden von einem, sage ich mal, Hund 1 und dann 5 Minuten später von Hund 2 und dann werden unterschiedlich die Eizellen befruchtet und die kriegt quasi die Babys dann von 2 unterschiedlichen. Deshalb können auch Würfe manchmal so unterschiedlich ausfallen, ne?
Ja.
Ah ja.
Ja, aber okay, unabhängig davon können Würfe auch so sehr unterschiedlich ausfallen.
Ja.
Also vom Äußerlichen her, als auch vom Verhalten her, ne?
Genau, Mendel sei Dank.
Sie, ja.
Ne? Deswegen, ja. Ne? So, ja. Also die Unterschiede sind immer da.
Ja.
Aber was ich ja spannend finde, wenn du dir das überlegst, mit diesem Wolfshybrid, das finde ich wirklich, ich habe neulich mal einen Wolfshybrid gesehen.
Ja.
Das sind ja unheimlich, sieht das aus, wenn ihr durch die Stadt geht. Ich habe so ein Mädchen gesehen, die hatte so einen Wolfshybrid dabei, das sah ja krass aus.
Okay.
Und der bewegt sich auch völlig anders.
Ja, der
hat überhaupt keine hündische Bewegung. Das sieht ja, du denkst erst im Moment, das ist ein Husky, dann denkst du, es ist kein Husky, es ist aber irgendwas, was ist das? Ja, also wirklich ganz anderer Gang, ja. Also sie war so ich oder so abgegrenzt gegenüber Menschen und so unsicher. Man muss sich sie vorstellen, kann ich mir Louise vorstellen wie so ein Reh, das ich im Wald treffe.
Ja.
Das lässt dich 3 Schritte ran und dann ist es weg.
Im Grunde genommen, ja. Also, das
ist ja auch frustrierend, ne?
Wo du auch 500 Jahre lang drin sitzen kannst mit Fleischwurst und Handfütterung, bla bla bla. Also es hat nie jemand geschafft, dass sie irgendwie Futter aus der Hand nimmt. Das hat sie einfach nicht gemacht. Und dann war es das, ne?
Also sie lebte so vergessen in diesem Freigehege mit ihrer Mutter. Genau. Alle haben sie wahrscheinlich dann auch ignoriert. Keiner hat sich mehr mit ihr beschäftigt. Ja. Und man hat gedacht, okay, das ist halt einfach ihr Schicksal.
Genau, das ist ein schwieriger, war sie auch genetisch bedingt, weswegen, was er auch immer damit dazu getan hat, warum sie so geworden ist, aber sie war von Anfang an als Welpe schon sehr, sehr auffällig, was das angeht. Und irgendwie hat man es so ein bisschen versäumt, in dieser wichtigen, wichtigen Zeit zu sagen, okay, jetzt müssen wir uns aber ganz besonders was einfallen.
Du meinst in der Sozialisierungsphase oder danach, also so in der 16. ab der, so nochmal, als sie zu euch kam mit 8, 9 Wochen, dass man dann probiert hat, die nächsten 2, 3 Monate sie mal gescheit zu sozialisieren.
Genau.
Also Umweltreizen auszusetzen, muss man immer sagen, ne, auch mal ins Auto zu setzen. Einfach auch mal gegen ihren Willen, sage ich mal in Anführungszeichen, so mit positiver Unterstützung zu sagen, komm, stell dich mal nicht so an, wir machen das jetzt einfach mal. Ne?
Ja.
Manchmal hilft es ja auch so ein bisschen zu sagen, komm jetzt hier. Ne?
Ja, natürlich.
Ja, gut, aber hat man nicht gemacht und es hat nur dazu geführt, dass sie sich noch unsicherer gefühlt hat und noch weniger klargekommen ist. Aber dieses Zittern, das muss ja krass gewesen sein, wenn die dann hat die dann auch gespeichelt und alles?
Nee, das nicht. Ich hatte das, weil man ist natürlich nicht, Speicheln kommt ja meistens dann eben, wenn das sehr kontinuierlich, sehr langer Stress, also länger anhaltender Stress ist. Das kann ja schon eine Minute sein.
Ja.
Also, ich habe halt gemerkt, wenn man sich versucht, sie zu nähern, dann geht dieses Zittern los und es war nur ein Ausweichen und alles andere wäre sonst eine Verfolgungsjagd gewesen. Das habe ich natürlich vermieden und habe mich dann zurückgezogen. Und habe dann gesagt, wir nehmen das doch mal, irgendwann nehmen wir das in Angriff, Luis. Ich muss jetzt aber erstmal hier, weil ich gerade neu in dem Tierheim war, konnte ich jetzt nicht volles Brett da einen weghauen, weißt du. Sondern musste erstmal so, es gibt da ganz nebenbei gesagt, tausende von Baustellen in einem Tierheim.
Ja.
Und
man hat ja auch nicht für jeden Hund jetzt gleich so ein Patentrezept. Dauert ja auch Zeit, ne?
Ja, natürlich.
Ich glaube, sich so schwierigen, sag ich mal, oder Hunden zu nähern mit so einer schwierigen, mit so einem schwierigen Lebenslauf, sag ich mal, und die vielleicht auch noch von der Psyche her so eine Disposition haben, dass sie eh auch so ein bisschen unsicher sind, ist ja bei Hunden durchaus auch möglich, ne?
Ja, natürlich.
Da brauchst du ja ewig Zeit. Die Zeit hast du ja erstmal gar nicht. Was hast du dann gemacht? Hast du erstmal im Tierheim erstmal um deine Tierheimjobs gekümmert?
So, und du brauchst, um das nochmal zu ergänzen, natürlich gerade bei solchen Hunden Ruhe, um jetzt nur mit diesem Hund was zu machen, beziehungsweise sich was auszuarbeiten. Und diese Ruhe hat man im Tierheim extrem selten. Also wir haben dann, mittlerweile war die alte Tierheimleitung weg, ich war Tierheimleiter und ich habe gesagt, jetzt kümmern wir uns mal um Luis. Ich habe erst ein paar andere Fälle noch klar gemacht, wie ich gerade gesagt. Und ich habe gesagt, jetzt kommt so die richtige Herausforderung. Wir haben dann Luis von ihrer Mutter getrennt. Als allererstes.
Das war dein erster Plan.
Ja.
Warum?
Weil ich wollte, dass sie merkt, es fängt jetzt etwas Neues an. Ein bisschen ins kalte Wasser werfen, weil ich wollte, dass sie sich nicht mehr so an ihrer Mutter orientiert, obwohl die nicht ängstlich war. Also das haben wir natürlich auch schon versucht, in Kombination mit ihrer Mutter und so. Aber wir mussten erstmal an sie rankommen. Sie musste erstmal Halsband und Leine gewöhnt werden. Ja,
aber gibst du so einem Hund Halsband und Leine, wie kriegst du die überhaupt aus diesem Freigehege irgendwo hin?
Ja, indem wir so gescheucht haben, also wir haben alles abgesperrt und haben dann Ehrenamtliche organisiert und haben dann wie bei einer Wolfsjagd sozusagen den Hund von dem Außenauslauf ins Hundehaus getrieben. Tatsächlich, weil das hätte man ja auch mit Narkose machen können oder sowas, aber das musste dann lieber ein bisschen Stress und dann ohne Narkose, das ist so meine Überzeugung. Und dann war sie im Hundehaus. So, das war schon mal der erste Schritt. Da haben wir sie erstmal akklimatisieren lassen.
Da hatte sie aber noch kein Halsband um und
Nein,
da
bei weitem.
Ja, da war das erstmal Schritt 1. Ne?
Genau. Erstmal, dass sie so ein bisschen weiß, was da eigentlich los ist. Und dann ging es los, dass man, das ist ein Prozess von einem Jahr. Und gut, wenn es nicht in Tierheim-Situation gewesen wäre, sondern hier, was weiß ich, hier in unserer Pension oder so, dann hätte ich vielleicht ein halbes Jahr gebraucht. Ist auch egal. Auf jeden Fall war sie erstmal getrennt in einer neuen Situation. Haben sie da erstmal ein paar Tage akklimatisieren lassen. Also so lange, bis sie frisst. Das ist immer so ein bisschen so das Anzeichen. Die ersten paar Tage hat sie nicht gefressen, weil alles zu stressig war. Und dann hat sie angefangen zu fressen. Dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir dann wieder weiter. Und warten, sitzen nicht einfach nur mit Fleischwurst da und warten, bis sie auf uns zukommt. Also so ein Hund kommt nicht von alleine auf einen zu.
Und man muss ja auch mal sagen, der alte Leitspruch aus der Psychologie, Distanz schafft Nähe, ist ja auch wirklich immer gerade bei solchen Hunden und generell auch im Umgang mit Hunden immer guter Ratgeber, ne?
Ja.
Nicht immer da sitzen und sagen, ja komm, ja schau, ja, ja komm, wo jeder,
ja,
ja genau, ne? Sondern in dem Moment, wo man sich eher so ein bisschen zurücknimmt in der neuen Situation, gibt man dem Hund ja auch die Möglichkeit, einen Schritt auf einen zuzugehen, sich zu öffnen, ne?
Ja.
Wobei man da natürlich sagen muss, das war schwierig, weil die hätte wahrscheinlich sonst gar nichts gemacht, ne?
Nein.
Die hätte gesagt, ah ja, super, genau. Distanz schafft Nähe, genau. Geil, endlich ist der Alte wieder
also,
weg, ne?
Also bei ängstlichen Hunden ist es so, nicht, ne? Wenn sie irgendwie neu in den Haushalt kommen, man übernimmt einen oder sowas, dann ist es schon richtig, den Hund erstmal ankommen zu lassen und zu gucken und insofern der Hund auf mich zukommt, das auch natürlich zuzulassen und zu begrüßen und zu sagen, ja prima, und dann kann man auch locken, aber irgendwann stagniert das Verhalten. Irgendwann sagt sich der Hund, okay, ich komme jetzt hier in den Auslauf, ich kann hier rum, ne, oder in den Garten. Das reicht mir. Und für mehr halte ich nicht für nötig. Ne? Also die ganz selten, dass sie mal drüber nachdenken, vielleicht sollte ich mal so ein bisschen über meinen eigenen Schatten springen oder so. Die nehmen den sicheren Weg. Das sind Routinetiere genauso wie wir auch. Und das muss ich als Besitzer, als Tierheimleiter, als Hundetrainer, als Tierpfleger, wie auch immer, abschätzen können und sagen können, okay, hier bleibt das Verhalten jetzt stecken. Jetzt muss ich ein bisschen fordern sozusagen und muss mich auch ein bisschen aufzwingen. Und das haben wir gemacht durch so einen verlängerten Arm. Ja, das ist ein Besenstiel mit einem gefütterten Handschuh dran.
Mhm.
Und dann setze ich mich rein, gehe rein, streichel sie 2-3 Mal. Das Streicheln genießt sie nicht ansatzweise in diesem Moment, das ist ja ganz klar.
Das hält sie aus.
Das hält sie aus, das mache ich auch nicht eine halbe Stunde lang mit irgendwelchen Reiki-Ritualen oder sowas, sondern das mache ich 2-4 Mal und dann gehe ich wieder raus.
Aha.
Dass sie einfach nur merkt, okay, das war jetzt nicht toll, aber ich fand's jetzt, war jetzt auch nicht mega schlimm.
Ich bin nicht gestorben.
Genau, ich bin nicht gestorben. Und es geht nicht dabei darum, dass der Hund irgendwann denkt, okay, ich mag Streicheleinheiten, sondern es geht nur dabei, dass sie merkt, ein Mensch nimmt mir auf eine bestimmte Art und Weise Kontakt auf und es passiert mir nichts. Weil mein erstes Ziel ist nicht, dass der Hund mit mir kuschelt und dann sage ich, wenn der Hund mit mir kuscheln will, dann gehe ich mit ihm raus, sondern das ist auch noch der größte Fehler, den die Leute machen. Das erste Ziel bei so einem Hund muss sein, ich muss ein Halsband drum kriegen, ich muss eine Leine drum herum kriegen und sie muss es akzeptieren, dass ich die Leine in der Hand halte, damit wir spazieren gehen können. Und der Rest erledigt sich dann von ganz alleine.
Das ist der Schlüssel.
Ja.
Aber das ist natürlich auch mega schwierig bei vielen Hunden, ne?
Ja, das ist sehr schwierig. Aber das funktioniert fast immer.
Man muss natürlich sagen, Hunde, die fast diese Habituationsphase, also der Gewöhnung, ja, die ja wichtig ist, weil Hunde lernen ja durch Gewöhnung unter anderem. Ne?
Ja.
Wenn die das nie erfahren haben, sich an Sachen zu gewöhnen, Geräusche, Menschen, Orte, Berührungen, hochheben, anfassen, ne? Wenn die diese Erfahrung nie gemacht haben, ist es natürlich krass, wenn der Hund 2 Jahre alt ist oder 3 Jahre alt ist, bei null nochmal anzufangen.
Weil das
ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man das mit irgendwas bei uns Menschen vergleichen könnte, aber das ist ja wie wenn du zu einer 70-Jährigen, die in einen Ferrari setzt, einen Schlüssel in die Hand drückst, die nur sagt, so, jetzt geben wir mal Gas, jetzt los, fahr mal ein bisschen, komm. Ja. Bin ich auch so, Alter, ja, so, krr. So, und die ist aber noch nie Auto gefahren, das muss man dazu sagen.
Ja.
Ne? Also so, ne, die war nie eine Autofahrerin. So.
Ja. Ja.
Und so ist es bei, so ist es bei Louise auch gewesen. Also du musstest irgendwie den Halsband und also irgendwie Geschirr, Halsband. Der verlängerte Arm, das war die erste Geschichte.
Genau. Dann der Arm wird immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer, bis ich dann ran kann. Während dieser Streichelaktion war es auch immer so, dass dieses Zittern wieder durchkam.
Ja?
Ja. Ne, also ich habe dann auch nicht aufgehört. Ich habe dann immer ein bisschen weitergemacht. Wie gesagt, sekundenlang, nicht minutenlang. Und der Arm wurde dann halt immer ein bisschen kürzer, bis ich selber natürlich auch einschätzen konnte, schnapp die ab, beiß die. Ich muss natürlich auch ein bisschen auf meine Sicherheit achten, das ist ganz klar. Und
war sie so, hattest du das Gefühl, dass sie manchmal so schnappt und so und dass sie dann so...
Nö, das war dadurch, dass ich, also wenn ich jetzt von Anfang an zu ihr auf sie zugegangen wäre und hätte sie angeguckt, dann hätte sie sofort zugeschnappt.
Ja. Dann hättest du aber auch alles schon verschenkt, ne? Dann wäre dann dein Pulver schon verschossen.
Dann wäre ich auch ein Idiot gewesen. Also das ist ja, was soll man da anders zu sagen? Also da muss man ja nicht... Da muss man nicht großartiger Hundetrainer sein, das ist ganz klar.
Ja, einfach drauf.
Aber es ist ganz klar.
Naja, es gibt ja auch Leute, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der hat gesagt, der Hund will kein Geschirr anziehen, der beißt schon richtig, der hat Angst, also da musst du halt ein Handtuch um die Hand wickeln, dass du, musst du das Geschirr halt einfach anziehen. Ja, naja, es gibt schon auch verschiedene gibt verschiedene Möglichkeiten. Ja. Ne? Ja. Wobei ich das natürlich viel schöner finde, einen Hund, auch was das Vertrauen einfach angeht, ne, den schrittweise daran zu gewöhnen und sich einfach auch die Zeit zu nehmen.
Ja, genau.
Wann hast du es geschafft?
Ich habe das wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr genau, das ist auch schon so lange her, aber wir haben bestimmt 2 Monate lang nur mit diesem Handschuh gearbeitet. Hm. Wir haben, sie kam in dem ersten, nee, stimmt gar nicht, das ging schneller. Das ging, das war ein Monat, weil wir haben sie auch 1 Monat lang nicht in den Auslauf gelassen. Das heißt, die Zwingeranlage war so, das war, es gab einen Innen- und einen Außenbereich und sie musste halt dann in den Außenbereich reinmachen. Sie durfte nicht in den Auslauf, weil ich den Auslauf als Belohnung wollte. Das heißt, in dem Moment, wo sie das erste Mal ein Halsband und ein kurzes Leinchen dran hat,
durfte sie in den Auslauf. Verknüpfung, ja, bam.
Bums, ne? Das ist auch so ein Fehler, wenn Leute so einen Hund zu Hause haben. Oh ja, die darf überall rumlaufen, alles, ne, Garten und dies und das nutzen. Und dann wundern sie sich, dass sich nichts weiter tut, weil eben, wie gerade schon erwähnt, der Hund sich sagt, das reicht mir, finde ich in Ordnung so. Ne? So, wenn er jetzt nicht ein Straßenhund gewesen ist.
Du 3-mal warme Mahlzeit am Tag, nach mir die Sinnflut, so. Ich muss nicht ins Restaurant.
Ne? Das sind ja oftmals eben so Hunde, so Verschlagshunde, Kasper-Hauser-Hunde. Und die halten das dann für ihr bestmöglichstes Leben. Und ich muss natürlich ihr zeigen, nein, wir können noch einen draufsetzen, Mäuschen. Es gibt noch mehr zu entdecken da draußen. Und es lohnt sich. Und
kam dann der Durchbruch?
Ja, ja. Ich bin irgendwann dann so nah rangekommen, dass ich ihr ein Halsband umlegen konnte. An dem Halsband, das muss natürlich dann schnell gehen und bums und dann ist es drum und dann geht man raus und lässt den Hund erstmal mit diesem Halsbandgefühl völlig in Ruhe. So. Macht dann weiter mit dem Handschuh noch ein bisschen und aber an dem Halsband habe ich das gleichen Karabiner fest mit einer Stahlleine. So ein 1,20 Meter Stahlleine. Stahlleine deswegen, weil die Hunde kommen sehr schnell auf die Idee, diese Leine durchzubeißen. Mhm. Also das ist, mittlerweile mache ich das pauschal, versuche ich gar nicht erstmal mit anderen Leinen, sondern es kommt direkt eine Stahlleine. Es gibt so diese kunststoffummantelten Stahlleinen im Baumarkt. Ne?
So ein dicker Draht, ja.
Genau, die können sie nicht so schnell durchbeißen und damit läuft sie als Hausleine sozusagen erstmal rum. Und dann kommt das eben, dann wird sie rüber in den Auslauf gebracht mit dieser Leine und ist dann Gott sei Dank, als Belohnung kommt dann auch ein anderer Hund mit dazu. Ne? Sie war ja bis dahin sozial isoliert, es soll was Positives sein und dann ist sie diesem Hund, hat sie auch gleich angenommen und gemacht. Es war nicht ihre Mutter und bin dann mit diesem Hund und Luis auch wieder in den Zwinger so reinlaufen. Er konnte so wieder reinlaufen.
Also hattest du da die Leine in der Hand?
Nein, noch nicht. Das ist noch viel zu früh.
Ja.
Weil natürlich Zug auf Leine ist nochmal eine andere Geschichte. Damit fange ich an, wenn sie wieder drinne ist im Zwinger. Ich meine, mit meinem Handschuh wieder komme, weil ich fange jetzt an, die Leine in die Hand zu nehmen. Ich bin ja schon an sie rangekommen. Ich bräuchte den Handschuh eigentlich nicht mehr. Aber ich gehe jetzt wieder einen Schritt zurück, weil wir den nächsten
Herausforderung. Dafür nimmst du aber die Leine in die Hand.
Genau. Okay. Mhm. Ja, und dann mache ich auch einen ganz leichten Zug schon auf Leine, ziehe so ein bisschen, streichle noch mal so ein bisschen, hampel dann aber nicht wieder einen Monat lang rum, sondern mache das 3-4 Tage lang. Und so, dass sie das schon mal so ein bisschen merkt. Und dann kommt sie nur noch in den Auslauf mit Leine in der Hand. Das heißt, man hat die Leine in der Hand, die läuft eh so rüber. Die Leine wird auch verlängert. Ne? Das ist hinten eine Öse dran. Dann kann ich da aus diesem 1,50 Meter, kann ich 5 Meter machen. Also sozusagen als Schleppleine. Hab das Ding in der Hand, führe sie an der Hand in den Auslauf, lass die Leine einfach los, wenn sie im Auslauf ist und lass sie dann erstmal im Auslauf in Ruhe machen und tun, so, was sie da halt machen möchte. Ja, und so geht das dann natürlich hin und her. Und so habe ich dann diesen kleinen Minispaziergang an der Leine vom Zwinger in den Auslauf sozusagen.
Den man immer mehr extenden kann mit der
genau,
Zeit. Ne?
Genau, genau. Ne? Wo sie dann auch mal merkt, so, wo ich auch kleine Spielchen mit einbaue, wo ich dann auch mal sage, nee, wir bleiben erstmal stehen, so ein bisschen Zug auf dem Halsband, auch hier, ne? Und jetzt gehen wir weiter, dass sie einfach so ein bisschen, ja, so einen kleinen Richtung Minispaziergang. Dann haben wir sie natürlich zusätzlich noch ans Geschirr gewöhnt, das also, beziehungsweise, was heißt gewöhnt? Irgendwann habe ich gesagt, jetzt kommt noch ein Geschirr an. Und mit dem Geschirr, das konnten wir dann auch anlegen, mit dem Geschirr war es dann so, dass wir dann nicht, dass sie nicht in den Auslauf kamen, wo sie sonst reinkamen, sondern in einen anderen Auslauf kamen, der vor dem Tierheim war. Das war nochmal eine andere Aussicht, das war nochmal ein anderer, da war sie noch nie drinne. Und dann ging das los und das ist eigentlich das Geilste, was passieren kann, wenn der Hund nicht schlotternd dasteht, sondern wenn er sich sagt, okay, ich könnte ja hier auch mal schnüffeln. Und wenn der Hund dann anfängt draußen zu schnüffeln, dann weiß man schon, geile Nummer, das ist auch eine Belohnung für sie. Dann schnüffelt sie und dann gehe ich nach 10 Minuten wieder mit ihr rein, dann, wenn es gerade am schönsten ist. Sogar dann, wenn sie sagt, eigentlich will ich da hinten nochmal gucken, sage ich, nö, wir gehen jetzt wieder rein, machen wir morgen, So, oh, schade. So, ne? Nicht erst, wenn der Hund sich schon, weil irgendeine Fehlzündung vom Moped kam, sich in die Hose geschissen hat, dann habe ich die Übung verkackt, auf gut Deutsch gesagt.
Es ist ja auch generell beim Üben, ist ja schön, auch wenn ihr mit eurem Hund übt, ist ja immer, wenn man mit dem Hund Sachen lernt und übt, immer aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Ist ganz wichtig, nie tot üben oder die Übung tot dirigieren, sage ich mal, nochmal, sondern wenn es gerade gut läuft, sagen, hast du gut gemacht. Das war's für heute. Vielen Dank. Genau, Fortsetzung folgt. Genau. Und das macht natürlich auch Lust und motiviert natürlich auch.
Ja, aber ist halt so schwierig bei solchen Ängsten, weil man freut sich als Mensch. Oh, ja, toll, ich so möchte gerne noch.
Auch ist, ne? Man das ist ja ist selber,
so,
ne? Ja.
Das ist, du machst gerade was für sich beim Roulette ein.
Ich hab dir die Nummer erzählt mit dem King Charles. Man zögert es auch einfach raus, weil man denkt, man will. Manchmal ist mir selber auch schon passiert, man ist so ehrgeizig.
Ja, klar.
Ah, jetzt will ich natürlich. Das muss jetzt funktionieren. Guck mal, cool, ne? Ja. Aber man muss sich selber immer wieder zwingen. Und für Louise war es natürlich auch, wenn ich mir das vorstelle, von so einem wirklich so, ja, so abgekapselt von der Welt und völlig unsicher, auch eine Riesenchance, die sie durch dich bekommen hat, ne?
Ja.
Die Welt entdecken zu können. Ging es denn dann irgendwann mal entspannt an der Leine, zum Beispiel mit einem Gassigeher raus?
Ja, das hat sogar gar nicht so lange gedauert. Aber was heißt nicht so lange gedauert? Bis wir den ersten Spaziergang gemacht haben, wie gesagt, verging ein Jahr, ne? Aber ab dem ersten Spaziergang hat es Klick gemacht. Das war auch, und das fand ich so spektakulär. Ich kenne das von Hunden aus dem Ausland, die schon mal so ein Leben auf der Straße hatten. Mhm. Ja, die nicht, aber das nicht kennen, dann alleine spazieren zu gehen. Wenn die dann merken, oh, draußen, okay, das kenne ich schon. Aber Luise kannte das nicht. Sie fand es von, also was für ein toughes Mädchen auch, ne? Dass sie sagte, geil, ich nehme jetzt diese Welt so an, ich gucke mir das jetzt hier einfach mal so an. Mhm. Und dann haben wir sie natürlich immer dual geführt. Das heißt, ein Ende der Leine kommt ans Geschirr, das andere Ende kommt ans Halsband. Heute gibt's ja diese Panikgeschirre, wo sie
genau, die doppelt gesichert sind, ja.
Auch ein Hinweis an die Leute dort draußen, kein Geschirr außer diese Panikgeschirre sind ausbruchsicher. Ob ich ein K9-Geschirr, ein Step-In habe oder ein Norweger, die Hunde kommen unter Umständen da raus, egal wie es passt. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, das zu sagen, weil ja Geschirr ist ja immer alles ganz toll und super. Ja,
aber
und
nur diese Sicherheitsgeschirre sind es wirklich, ne? Weil sonst sind es halt so kleine Houdinis, die dann einfach, und ich weiß auch nicht, wie sind diese vom chinesischen Staatszirkus, die sie so verrenken können, weißt du?
Ja, die strecken Schulter, die Beine so nach vorne aus.
Ja, und Schulterblätter nach zusammen und dann schwuppdiwupp, rolle rückwärts. Sind die raus, ne?
Und gehen dann rückwärts raus. Und deswegen, weil uns diese Panikgeschirr aber zu teuer sind und ich auch beim dualen Führen ein bisschen mehr Kontakt zum Hund habe, so ein bisschen mehr.
Manchmal über den Druck am Hals, manchmal aber auch durch die Sicherheit am Geschirr, ist es schon auch, glaube ich, hat man wie so ein schöneres Instrument.
Ja,
ne?
Ja. Vor allen Dingen dann, man muss ja auch damit rechnen, der Hund hat draußen dann doch mal eine Panikattacke oder sonstiges. Und deswegen halt dual geführt. Und das ging dann ganz schnell. Dann sind auch die Hunde dazugekommen. Dann kam auch ihre Mutter wieder dazu. Ne? Mhm. Draußen beim Spazierengehen. Und dann wurde das von jedem Spaziergang, zu jedem Spaziergang wurde das besser. So.
Du hast ja eigentlich gedacht bei Louise so, naja gut, die bleibt im Tierheim, oder? War so dein Gedanke.
Also ich habe nicht damit gerechnet, dass wir so weit kommen.
Ja. Und dann hast du im tiefsten Inneren wahrscheinlich gedacht, gut, klar, ich arbeite mit dir, aber das ist schon sehr speziell, überhaupt für so einen Hund überhaupt mal noch einen Platz zu finden, ne?
Ja, natürlich. Also das ist, da so gehe ich doch gar nicht ran. Ich versuche das Beste rauszuholen und dann gucken wir mal. Also sich da Ziele zu setzen, wir müssen das jetzt schaffen, die muss noch vermitteln oder sonst was, das ist völlig schwachsinnig.
Die war jetzt unterwegs mit der Gassigeherin. Ja. Die ist immer schön Gassi gegangen und alles fein.
Alles fein. Es gibt aber eine Besonderheit noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das vom Vorfeld erzählt habe irgendwie. Es gibt nämlich so eine kleine ängstliche Hunde, sind ganz häufig auch, wenn sie ihre Unsicherheit, Angst überwunden haben, graben sie ihre Angst manchmal noch aus taktischen Gründen aus.
Jetzt erzähl. Was hat die Gassigängerin? Die kam wahrscheinlich zurück vom Gassigang und?
Es hat erzählt, es war schon alles gut. Sie konnte
abgehauen oder was? Nein.
Was denn?
Ist sie abgehauen?
Nein. Und wenn, wäre sie zum Tierheim zurückgelaufen. Also, sie ist nicht abgehauen. Sie ging schon einige Mal, es war eigentlich schon alles Bingo, es war alles super, sie konnte mit ihr spazieren gehen, es war alles Tutti. Und dann kam sie aber, ich habe immer gesagt, wenn irgendwas ist, frag sofort Bescheid sagen, wenn Ängste nochmal hochkommen oder sonstiges. Und dann kam sie, Stefan, komm her. Luis hat heute wieder angefangen zu zittern.
Oh nein, Rückfall, was war los?
Das hat sie monatelang nicht mehr gemacht.
Ach, krass.
Und dann habe ich gesagt, in welcher Situation? Ja, ich wollte bei der Gabelung, geht's einmal nach links und einmal nach rechts. Und ich wollte halt nach rechts. Und sie wollte halt nach, beziehungsweise sie ist dann stehen geblieben, als wenn sie Angst hätte, nach rechts zu laufen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, und dabei ist das Zittern dann entstanden. Ja, okay, ich komme mit, wir gucken uns das mal an. Ich bin mitgelaufen, habe dann geguckt. und habe dann so ein bisschen gegrübelt und dachte, kennt sie den Weg? Ja, eigentlich kennt sie den Weg. Habt ihr da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Nee, eigentlich nicht. Ne? Und dann stand sie da wirklich am Zittern. Ne? Und ich so, weißt du was, wir probieren mal was aus. Ich habe einen kleinen Verdacht. Ich habe mir Luis genommen, wie ich das mit ihr am Anfang auch trainiert habe, bei Konfliktsituationen, dass ich ihr vermittelt habe, komm, wir gehen jetzt zusammen da durch, das ist alles gut, das kennen sie, das ist eine bestimmte Art, ich nehme sie dann auf meine linke Seite, das kann auch die rechte Seite, hat mit dem Fuß nichts zu tun.
Abgewandte Seite auf jeden Fall, ne?
Ja, aber einfach nur so eine Routine wieder reinbringen, das kenne ich, jetzt werde ich geführt, das muss ich dann auch mitmachen, und dann ist aber auch alles gut, ne? So ganz kurz erzählt, und dann bin ich mit ihr links hochgelaufen und dann hat sie erst so ein
bisschen... Obwohl sie nicht nach links wollte, genau, und gezittert, genau.
Sie hat ja noch gezittert und hat so ein bisschen einen auf stur gemacht, nein, ich zitter, ich habe da Angst und so, und dann habe ich gesagt, nee, wir gehen jetzt weiter, und dann sind wir weitergegangen. Und dann hat sie so ein bisschen, okay, sie hat sich nicht mal geschüttelt oder so, sie hat einfach nur so nach dem Motto, du hast wirklich so dieses, okay, hätte noch gefehlt, ne? Okay, dann gehen wir halt da lang und hat sofort mit dem Zittern aufgehört und ist völlig normal und schnüffelnd und markierend da den Weg mit hochgelaufen.
Hat ja einen Oscar verdient dafür, du,
diese Taktik, ne, habe ich bei ängstlichen Hunden, ehemals unsicheren, ängstlichen Hunden so häufig erlebt. Und es ist natürlich sehr, sehr schwer für die Leute. Oh Gott, jetzt ist irgendwas, was passiert und so, ne? Dass die wirklich so, naja, ich mach noch mal einen auf den hier oder so. Oder ähnlich wie bei Hunden, die in so großen Gruppen in ausländischen Tierheimen leben mussten. Mit 60, 70 Hunden, die dann so, ja, ich leg mich sofort auf den Rücken, ich unterwerf mich und so. Und 2 Minuten später suchen sie sich einen raus, den sie selber platt machen wollen. So, weißt du? Also das sind so richtige Taktiker in manchen Fällen, ne? Und das ist natürlich schwierig zu durchschauen. Und das hat Luis dann gemacht. So, was für ein schlaues Mädchen. Ja, das hat sie dann nicht mehr gemacht. Also es war also tatsächlich, wir konnten völlig ausschließen, dass das irgendwas mit einer Unsicherheit, Angst zu tun hat oder sonstiges. Und dann die
Gab es denn dann trotzdem noch für sie Interessenten?
Ja, und das ist das Spektakulärste, habe ich eigentlich erzählt. Die Vermittlung war sowas von unspektakulär. Es kamen nette Leute rein, die haben gesagt, Mensch, der Hund ist ja toll. Ich habe ihr alles erzählt, wie sie jetzt drauf ist. Sie sind mit ihr spazieren gegangen, 3-4 Mal. Die Gassigängerin ist am Anfang mitgegangen. Wir haben eine Vorkontrolle gemacht, wir haben eine Nachkontrolle gemacht. Es war alles super. Als wenn der, ja,
völlig, Ende vom Lied oder was?
Wirklich, Ende vom Lied. Punkt, das war's. Völlig unspektakulär. Nicht irgendwie eine wochenlange Betreuung nach 2 Wochen einen Anruf. Wir haben hier Probleme oder sonstiges. Die haben nach 2-3 Wochen haben sie uns ein Foto geschickt, wie sie mit Luisa in der Eisdiele sitzen.
Mensch, was mir zu unserem Thema gerade einfällt, eine der 10 Verpflichtungen von Purina ist die Förderung erfolgreicher Tiervermittlungen. Seit Anfang diesen Jahres sponsert der Tiernahrungshersteller den Bereich Tiervermittlung seines Partners wamitz.de. Unter dem Bereich Adoption auf der Webseite von Wamitz findet ihr eine Vielzahl von Vierbeinern, die ein neues Zuhause suchen und dies mit grenzenloser, bedingungsloser Liebe honorieren. Glaubt mir das. Falls ihr gerade auf der Suche nach einem Mitbewohner auf 4 Pfoten seid, schaut doch mal vorbei unter wamitz.de/adoption.
Abgefahren.
Ja, unglaublich, ne? Also, wie gesagt, die Vermittlung völlig unspektakulär, aber genial und unglaublich, was dieser Hund alles mitgemacht hat und wie cool sie das geregelt hat und gemacht hat. Es war alles, es ist sogar ein Kuschelhund geworden.
Das ist eine krasse Geschichte, weil ich meine, wenn wir uns wirklich immer wieder wenn wir so aus der Theorie berichten und sagen, Hunde lernen ihr Leben lang, Hunde lernen gerne, ja. Hunde sind anpassungsfähig, ja. Hunde haben verschiedene Möglichkeiten zu lernen, wie wir Menschen auch, durch Gewöhnung, ja. Und zum Beispiel auch durch Einsicht, ja. Also zu merken, das funktioniert, dann mache ich das mal, ne. Wie bei mir, wie so ein Kind, das merkt, ich muss nur den Stuhl an den Tisch schieben, dann draufsteigen, dann komme ich auch an die Bonbons ran, ja. So lernen Hunde auch, ich muss nur zittern, dann geht's so, wie ich will eigentlich, ne.
Genau.
Das ist ja eigentlich auch richtig krass, ja. Also, wie schön das ist, trotzdem diesen Beweis zu haben, dass in jedem Hund immer noch dieses Potenzial steckt, sich zu verändern.
Ja. Also ja, also
man nie sagen kann, ja, das bleibt so, sondern man kann, ne?
Ja, das ist, also wie gesagt, ich habe viele Erfahrungen gemacht mit Hunden, die schlecht sozialisiert waren, die sich noch wunderbar etablieren konnten, aber Luis war wirklich das wäre wahrscheinlich auch nicht mit jedem Typus Hund möglich gewesen, also vom Charakter her. Sie war schon sehr neugierig von sich aus auch, konnte diese Neugier aber nie ausleben, nicht? Und da gehören bestimmt schon bestimmte Bedingungen zu, dass wir so weit gekommen sind. Das wäre wahrscheinlich nicht mit jedem Hund möglich gewesen. Weil das ist schon echt eine krasse Nummer, ja.
Schöne Geschichte, ne? Ja. Warum immer nur easy, ne, wenn man es auch anders haben kann. Und es ist aber wirklich auch eine schöne, schöne Geschichte und auch spannend, wie du ihr das beigebracht hast, beziehungsweise wie du sie gewöhnt hast, ne?
Ja.
Wie du sie an neue Situationen gewöhnt hast und wie sie das durch dich lernen konnte
auch. Ja, ne? Ja. Und das war nur ein ganz kleiner Einblick. Da fehlen natürlich ganz viele Nuancen, viel Bauchgefühl dabei, ne? Wie weit gehe ich, wann höre ich auf? Sage ich, wir gehen jetzt noch mal ein ganz kleines Stückchen weiter, Luisa, schaffst du noch mal, ne? Oder
du hattest ja bestimmt noch mal Rückschläge mit ihr oder so. Oder hat mal so einen Moment, wo du gedacht hast, ja komm, du hast auch mal Fehler gemacht.
Ah. Ja, ja, also ich habe das natürlich, der Ehrgeiz packt mich natürlich auch manchmal und man muss sich da echt, wie gesagt, auch ich muss mich da manchmal beobachten. Also das ist, ich habe auch schon mit Trainern zusammengearbeitet, die mich einfach von außen beobachten sollten.
Das ist ja immer mal gut, auch wenn man sich mal so ein bisschen auch mal so Feedback geben
lässt. Ja, natürlich. Auch, ne?
Das aber ist am Ende klar. Hast du es geschafft, darauf kommt es an. Und du hast es gewaltfrei gemacht. Ne? Du hast es ohne aversive Trainingsmethoden gemacht. Ja. Du hast es einfach wirklich nur durch positive, intensive und ja,
liebevollen Zwang.
Liebevollen Zwang.
Darf man nicht vergessen. Also dieses.
Ja, den liebevollen Zwang brauchen wir. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen, es ist nicht hier alles nur Streicheln und Leckerchen, sondern ich finde immer so, dieser weise buddhistische Herrscher, der liebevoll, aber rigoros die Regeln durchsetzt. Ja, ja, so muss es auch sein.
Ja,
ne? Das am ist Ende so. Tanzen alle nach unserer Pfeife, ja, aber ja, ne, ja, alles peaceful, ne? Ja. Muss man es, ne? Das finde ich auch schön. Ja. Ach ja, krass, ne? Ja, und so ging sie quasi in die weite Welt hinaus und landete sogar an der Eisdiele. Du, kann ich mir, guck mal, hätte die wahrscheinlich vorher nie gedacht, ne?
Ja.
Ich glaube, im Tierheim-Alltag, das sind so schöne Geschichten, weil die einen einfach auch so, da nimmt man halt wirklich auch für sich persönlich was mit. Das ist auch eine schöne Bestätigung für dich selber, ne? Finde ich es gruselig, finde ich es immer nur, das ist mir, ich habe ja, als wir bei Haus der Sucht Herz zum Beispiel, haben wir mal gedreht im Tierheim, wenn dann Menschen kommen, die dann so im Pappkarton auch so Welpen abgeben und so, ja? Das finde ich auch immer, also das geht mir dann so ans Herz auch, wo ich mir denke so, warum werfen Menschen auch Hunde einfach weg?
Ja.
Hä? Ja. Also wie kann man, warum bringt man, also ne, warum werfen die weg und bringen sie nicht ins Tierheim? Da kommen immer Leute, die sagen, den habe ich im Wald gefunden, den habe ich an der Bank gefunden, den Karton. Ja. Das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe, war im Welpenwaisenhaus da in NRW. Da haben sie einen Pappkarton mit, das waren so Steff-Mix-Welpen, die waren 6 oder 5 Wochen alt und die lagen aber bestimmt schon 4 Tage im Sommer, wo es so warm war, in dieser Box. Im Schatten zwar, aber die Würmer waren außen schon an der Box dran.
Ja.
Und die haben alle überlebt, aber das ist nicht, Menschen sind einfach grausam.
Ja.
Und wenn man so einen Hund dann in einem Tierheim bekommt, hat man wahrscheinlich noch mal eine ganz andere Beziehung zu so einem.
Ja, Ort. Natürlich, ganz klar.
Du hast ein Erlebnis gehabt von einem Hund, den habt ihr den kleinen Lord genannt, ne?
Ja.
Wie war das, als der ins Tierheim kam zu euch? Auch jemand, wo man dachte, eine Geschichte, die kann nicht gut ausgehen.
Ja. Also es war Winter, mitten in der Nacht. Ich habe ja im Tierheim auch gelebt, sozusagen. Das heißt, Notdienst war, ne, es konnte jederzeit irgendwas kommen.
Hast du Wohnung da gehabt oder ein Zimmer?
Ja, genau, eine Dienstwohnung. Ne?
Oh, ja.
Und es klingelte, wie gesagt, mitten in der Nacht im Winter und 2 Polizisten standen mit einer Wolldecke vor der Tür und sagten, sie haben da was gefunden. Und zwar in einem Keller zwischen Müllsäcken. Und ich so, okay. Und haben dann diese Decke mir gegeben und dann holte ich da so ein ganz kleines Würmchen raus, ein Steff war das, ja, so ein bisschen Staffordshire Bull Terrier mäßig, sah aus, als wäre er 4-5 Wochen alt, war aber wohl schon 8-9 Wochen alt. Es war ein ganz, ganz verkümmertes, kleines, also den habe ich auf einer Hand gehabt und dachte so, oh mein, ach du liebes bisschen, mitten im Winter im Keller ausgesetzt, das kleine Tierchen. Und man konnte, es war völlig offensichtlich, auch ich bin ja kein Tierarzt, aber es war völlig offensichtlich und es wird auch für die Besitzer in Anführungsstrichen oder die Leute, die das gemacht haben, will man sie nennen, auch
die
offensichtlich,
Arschlöcher, sagen
wir. So die Arschlöcher, danke, offensichtlich das, was mit diesem Hund körperlich nicht stimmt. Also der war völlig deformiert auch. Der hatte keine richtige Koordination. Ne? Komme ich nachher nochmal drauf zurück, was der eigentlich alles hatte. Also er war auch unterentwickelt.
Völlig, du würdest sagen, aussortiert worden.
Völlig Knallhart, aussortiert. Ne? So, ganz klar. Also der hatte kein Fell, der war abgemagert, völlig verwachsen und deformiert. Ja, und natürlich, dann habe ich gesagt, um Gottes Willen. So, und dann wurde der erstmal gepäppelt. Eine Kollegin hat ihn mit nach Hause genommen, die hat ihn auch den kleinen Lord genannt. Aber ich sagte, den stecke ich euch jetzt hier nicht in den Zwinger, der fällt mir doch durch den Gullideckel durch, ne? Und brauchte natürlich Wärme und Geborgenheit.
Ja,
und
ne?
Ist ja ganz klar, das arme Würmchen. Also es war wirklich ein kleines Würmchen. Ich habe noch Fotos von dem, die ich damals gemacht habe. Also das ist unglaublich. Habe ich dir ja zugeschickt. Ne? Und
es sah einfach aus wie so ein kleiner Maulwurf. mit so Flecken hatte er so helle. Ja. Und er, also man hat eigentlich gedacht, er ist überhaupt nicht überlebensfähig.
Ja, ja. Also,
wie so ein kleiner Maulwurf, hatte so eine rosa Schnauze, so kleine Augen und war so ganz so wirklich. Und wenn ich mir denke, das ist ein 8 Wochen alter Hund, also war richtig zurückgeblieben eigentlich.
Ja.
Ne?
Ja, also wie gesagt, er sah aus wie ein 4 Wochen alter. Und dann halt diese ganzen Deformationen und ja. Und dann hat Ulla, so hieß sie, Tierpflegerin damals, hat ihn dann mit nach Hause genommen und gepäppelt und gemacht und getan. Und dann, ja, was machen wir? Tierärzte vorgestellt, ja, was sollen wir da, wo will man da anfangen, was will man machen, der muss erstmal auswachsen. Na, das ist ja wie so eine HD-Hüftgelenksdysplasie, da kann man jetzt auch nicht, kann man vielleicht schon ab 7, 8 Monaten diagnostizieren, aber es bringt nichts, weil der Hund muss natürlich sich erstmal körperlich entwickeln und machen und tun. Und haben den mehrere Leuten, auch Knochenspezialisten, vorgestellt, die sagten, das ist, ja, weiß man, dem Hund weiß man gar nicht, wo man anfangen soll und wo man aufhören soll.
Was fehlt denn dem alles oder beziehungsweise was waren denn so seine größten Baustellen?
Also im Grunde genommen, also er hatte eine gewisse, also er hatte neurologische Ausfälle. Das heißt, er klappte einfach auch mal so zusammen.
Weil die Nervenbahnen wahrscheinlich nicht richtig ausgebildet waren,
genau,
und er dann einfach nicht mehr stehen konnte.
Dann gab es eine sogenannte Ataxie, das heißt...
Ataxie, da zittern die Hunde immer so und wackeln so rum.
Genau, können sich auch nicht mehr so richtig koordinieren. Das heißt, er will einfach eigentlich geradeaus laufen, landet aber 5 Meter weiter links. Und nimmt das auch gar nicht wahr, dass er dahin läuft. Und und dann Deformationen. Das heißt, die Beinchen, die waren krumm, er hatte Plattfüße, die Hüfte war in sich gefallen sozusagen, ne? Und also das war eine Baustelle, also mehr als nur eine Baustelle mit unterschiedlichen Problemen. So.
Würde ja auch ganz wenig Menschen, sag ich mal, wenn die ins Tierheim kommen, so ein Hund, könnten sich das wahrscheinlich gar nicht leisten, so einen Hund aufzunehmen, weil ja da auch in Zukunft könnte man ja eigentlich mit sagen an Sicherheit sagen, da Kosten auch auf die Leute zu. Das kostet ja Vermögen, natürlich, wenn du so einen Hund hast. Ne?
Und man weiß nicht, was kann man machen, was muss man machen, was lohnt sich, was sollte man machen. Und wir haben dann gesagt, okay, wir gucken uns das Ganze jetzt erstmal an. Und dann wurde er auch noch verhaltensauffällig. Das heißt, er war dann eine Woche bei uns und war auf einmal total empfindlich im Halsbereich, hat auch schon rumgeknurrt und gemacht und andere Hunde angeknurrt und war völlig verunsichert. Und
ja, wundert mich nicht, der arme Teufel. Da hat sich wahrscheinlich, die anderen Hunde sind wahrscheinlich auch komisch um ihn rumgeschlichen, haben sich gedacht, was ist
denn
das, wie bewegt der sich denn, das Bewegungsmuster kenne ich gar nicht, muss ich einfach mal komisch anschauen. Ach Gott, wie alt war er denn dann da, der kleine Lord in dem Alter? Vielleicht so ein halbes Jahr?
Nee, nicht mal, 10, 12 Wochen. War der schon sehr unsicher und also nicht typisch offen wie ein Welpe, das so sein sollte. Und dann haben wir gesagt, der Hund gehört nicht ins Tierheim. Auch tagsüber, die Tierpflegerin, die Kollegin, die ihn mit zu Hause hatte, musste ja dann auch ins Tierheim mitarbeiten. Und der braucht Ruhe und der muss ein bisschen was Konstantes haben. Naja, und dann haben wir eine, ich sag mal ihren Namen, ich glaube, sie hat nichts dagegen, Nicole heißt sie, eine Bekannte des Tierheims, die schon den einen oder anderen Hund von uns hatte, immer schon Problemfälle aufgenommen hatte, die kam vorbei, einfach so zu Besuch, und dann sagte eine Kollegin, die eben, Ulla, die den Hund auch in Pflege zu Hause hatte, sagte, wir haben was für dich, willst du mal gucken? Und sie hat gleich gesagt, nein, ich will gar nicht gucken, weil sie weiß gleich, was kommt. Ne? Ich will gar nicht, ich wollte nur mal kurz hier Hallo sagen, und dann bin ich gleich wieder weg.
Tschüss,
ja, ist aber ein Steph-Welpe.
Oh,
ja, okay,
dann muss ich doch
gucke
mal gucken.
Mir an, so war's, ne? Und dann kam dieser kleine, verkümmerte kleine Welpe da von ein paar Wochen alt und hat sie dann angeknurrt und hat gesagt, okay, ich nehme ihn mit. Ich so, wenigstens für 14 Tage irgendwie.
Du wolltest sie quasi nur in dieser sensiblen Phase noch aus dem Tierheim einfach raus haben, damit der einfach so ein bisschen zu sich kommen kann und auch ein bisschen, damit er da auch so ein bisschen so ein Heilungsprozess vielleicht gehen kann oder das, ne, um auch so diese psychischen Schäden oder diesen Druck, den er gehabt hat, zu minimieren.
Ja,
also 2 Wochen auf Pflegestelle bei Karin.
Nicole. Und
hallo Nicole.
Ja, das war auch so eine, also die kannte man, da hat man gleich gesagt, wenn du den Hund nehmen würdest, da brauchen wir nicht rumreden oder ja, so. Mm-hmm. Nimm ihn mit. Mm-hmm. Das ist das Beste, was ihm jetzt passieren ja, kann. Die ist halt super, ne? Und ja, dann hat sie ihn 14 Tage gehabt. Es gab auch tatsächlich Interessenten. Oh, und dann waren dann halt so, ja, das habe ich dann auch gleich gesagt, nee, das ist nicht das Richtige, weil dann kamen natürlich ganz viele mit diesem oh, das arme Tierchen, oh, weißt du, so, ne? Mhm. Ich so, der braucht jetzt kein Mitleid, der braucht eine Fürsorge, da muss man sich drum kümmern, der braucht auch Geborgenheit, aber der, was der jetzt nicht gebrauchen kann, ist den ganzen Tag nur oh und ja, und vor allen Dingen ist es ein Hund, also brauchen wir Interessenten, die von denen von vornherein klar ist, wenn die den Hund jetzt übernehmen, kann das sein, dass sie den 2 Monate haben, dass sie ihn 4 Monate haben, dass sie ihn 1 Jahr haben. Das, ne, das, es kann sein, dass in 2 Monaten die Entscheidung gefällt werden muss, es geht nicht mehr, der Hund muss eingeschläfert werden, weil keiner konnte sagen, wie alt dieser Hund werden würde, wie lange das mit diesen Geschichten geht, an Operationen und sowas. Es war Blödsinn. Ja, man hat geguckt, was kann man machen mit Futter, dass man so ein bisschen was den unterstützt im Knochenbau her und so weiter und so fort.
Man konnte eigentlich nur mit dem kleinen Lord so von ja, Woche zu Woche, von Monat zu Monat auch leben, ja, ne? Weil ja. man einfach seinen Gesundheitszustand das gar nicht zugelassen ja. hat.
Und da versucht mal Leute zu finden, die darauf, ne? Und dann habe ich dann auch diese Leute, wenn die mal ankamen, habe ich denen das auch direkt so gesagt. Es wird der Tag kommen. Wenn sie Hilfe brauchen bei der Entscheidung, sind wir immer da. Also generell sind wir da, aber gerade bei dieser Entscheidung, bei dieser Hilfe, ne, machen wir es jetzt, machen wir es nicht, will ich eigentlich auch mit dabei sein, vor allen Dingen, wenn es in der nächsten Zeit ist. Und dann sind natürlich die Leute auch abgesprungen. Was ich auch ganz gut fand. Also wir haben dann von Anfang an gesagt, ich brauche Leute, die klar im Kopf sind für diesen Hund. Und das ist halt echt super schwer gewesen. Wir haben dann, sollte noch eine Interessentin kommen, eben, das, dann waren auch schon die 14 Tage fast rum und Nicole hatte den, glaube ich, schon irgendwie auch dann doch noch ein bisschen länger behalten irgendwie. Ist dann schon so mit so einem ganz schweren Bauchgefühl zu uns gefahren. Und
die musste ihn ja wieder abgeben, ne?
Die musste ihn wieder abgeben. Klar, und wollte es ja auch so und dann, hatte sie schon Tränen in den Augen und dann sagte ich, einen Moment, warum bist du jetzt gerade hier auf unserem Hof, Nicole, mit dem kleinen Lord und weinst? Ja, es sollte doch ein Interessent kommen. Ja, aber hat dir keiner Bescheid gesagt? Die haben abgesagt. Das lief so ein bisschen Tierheimstress, ja. Wir haben verpasst.
Oh nein.
Das war so, ja, das war ätzend.
Aber Nicole hatte sich schon auf die Trennung quasi und auf den Abschied und auf das neue Leben für den kleinen Lord eingestellt.
Volles Brett. Sie hatte, das war vielleicht auch ganz gut so, dass das so war. Die ist dann, war natürlich auch ein bisschen wütend und sauer. Das ist ganz klar. Ich habe mich entschuldigt. Ich so, sorry, tut mir leid. Ich so, das wollten wir so nicht. Und, aber vielleicht brauchte sie auch diesen kleinen Prozess. Ist dann heulend nach Hause gefahren, saß dann heulend zu Hause und ihr Mann hat gesagt, das soll ich mir jetzt hier angucken, dann bleibt der Hund halt bei uns.
Bingo.
Super. Und dann habe ich, ja, das war das Beste, was ihm passieren konnte.
Ja, ist wirklich
mit
das Beste.
Abstand das Beste. Und ja, dann ging es halt weiter mit diesem Hund. Und
was hat sie denn dann letztendlich gemacht? Ich muss mir vorstellen, ja. der kleine Lord war jetzt vielleicht 12 Wochen oder 16 Wochen alt.
Ja.
Wie hat sie ihn so bei, hatte sie noch Hunde auch selber?
Ja, sie hatte selber auch noch Hunde. Ich glaube 2 oder 3, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich weiß nur einen noch, Queenie hieße. Und ein anderer Hund, ein Rüde war auf jeden Fall auch noch da. Also sie hatte auch noch Hunde. Sie hatte auch jede Menge Meerschweinchen und Kaninchen. Und
wie großherzig das aber von ihr ist, auch für sich selber auch diese Entscheidung zu treffen, diesen Hund auch jederzeit vielleicht gehen lassen zu müssen.
Ja.
Also. Ja. Weil es medizinisch und gesundheitlich auch für den Hund nicht mehr vertretbar ist. Er hätte ja auch schlimme Schmerzen bekommen können oder er kann schlimme Schmerzen
ja,
bekommen,
natürlich.
Neuralgien, ja. Ja, Sachen, die man mit Medikamenten gar nicht, du kannst ja auch einen Hund nicht mit Opiaten zuspritzen ja. oder so, ja. ja. Also es bestand, wie so ein Damoklesschwert schwebte das immer über ihrem ja. Nacken, dass der Hund nicht mal ein halbes Jahr alt wird.
Ne? Ja, oder dass man einfach nicht weiß, wohin die Reise gehen wird. Ne? Am Anfang, als sie ihn dann übernommen hat, ging es natürlich dann auch leicht bergauf.
Aha.
Das heißt, er ist größer geworden, er ist gewachsen, er hat zugenommen und währenddessen tauchten aber immer so kleine Verhaltensgeschichten dann nochmal
ja.
auf. Ne? Diese neurologischen Ausfälle blieben immer irgendwo ein bisschen erhalten, waren mal da, ja, aber mein Gott, dann ist der Steph halt mal kurz hingeflogen und dann ist er wieder aufgestanden und ist weitergelaufen. Also den macht das ja nun wirklich nichts. Das war auch alles noch okay. Es ging erst bergauf und dann ging es ein paar Wochen, Monate ging es richtig bergauf und dann gab es eine Phase, wo es richtig bergab ging, wo sie sagte, oha. ja, dass die neurologischen Ausfälle wurden schlimmer, wurden heftiger. Er konnte sich nicht mehr so richtig bewegen und laufen und machen und tun. Und das Problem ist natürlich, dass er die Vorderpfoten konnte nicht richtig anheben. Der schliff dann so über den Boden natürlich, hat sich dann die Pfoten aufgerieben. Das ist dann so ein Moment, wo man dann sagt, okay, das muss sich jetzt verbessern oder es geht so nicht. Weil, ja, was soll man machen mit diesem Hund, wenn er nicht mal mehr unter diesen Umständen vernünftig laufen kann? Und dann hat sie Tierärzte abgeklappert und gemacht und getan, und alle haben, manche Tierärzte haben gesagt, muss man sowas am Leben erhalten, O-Ton, ne? Also weil es dann ja auch noch ein Kampfhund ist, bla bla bla.
Warum sind Tierärzte da manchmal auch so abgeklärt und überhaupt nicht so, sag ich mal, empathisch?
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Also auch mit Einschläfern, ne? Dass sie da immer so. Also es gibt ja viele Tierärzte, die sagen, ja, komm.
Ja, natürlich. Ich meine, manchmal ist es ganz gut, weil wir stecken, für uns ist es natürlich extrem schwer, manchmal ist es ganz gut, wenn ein Außenstehender, sagen wir mal, seine Meinung dazu gibt, sollte ich das jetzt machen oder nicht. Aber es ist immer als Außenstehender, das wäre ja auch bei einem Auslandshund, ja, kann man die nicht besser alle einschläfern, bla bla bla. Wenn man, das muss man, man muss das selber natürlich auch erleben. Also ich weiß es nicht.
Aber er hat sich derrappelt wieder, würde ich sagen, oder? Er
ja, kam durch einen glücklichen Zufall, wie es manchmal so im Leben ist, war sie völlig fertig, hat dann irgendwie, was hat sie erzählt, beim Currywurst-Essen in irgendeiner Pommesbude hat sie ihren alten Masseur wieder getroffen. Physiotherapeut und Masseur. Und Reiki-Meister.
Wo wir wieder beim Reiki wären.
Und der hat dann, und sie hat gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, bla. Und dann sagt er, ja, aber beim Menschen würde ich das und das machen. Und dann sagt sie, weißt du was? Ich komme mit meinem Hund zu dir in die Praxis. Und sagt er, ich habe noch nie einen Hund massiert. Das mache ich nicht. Doch, machen wir. Dann ist sie mit dem dahin.
Wie alt war er da ungefähr, der kleine Lord? 2 Jahre, 1 Jahr?
Nee, ja, da war der, ich glaube, so 1,5. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Ich habe einen Zettel, ja, ist auch dummerweise nicht. Ich habe ja noch extra mit ihr telefoniert, nochmal so ein paar Dates, weil das ist auch schon lange her.
Ja, ja, warst du nachlässig in der Recherche. Ja. Aber ich will mir ja nur so, ich will mir nur so ein, dass wir mal so einen Zeitrahmen auch machen. Ja. Ne? Von diesem ersten Moment, wo er bei dir in der Hand lag, nachts im Winter im Tierheim, bis jetzt zu diesem Moment, wo er auf dem Tisch eines Physiotherapeuten und Reiki-Meisters gelandet ist.
Also ich war da so, ich bin der Meinung, er war so circa ein Jahr, 1,5. Und dann fing der an, den Hund zu massieren, hat dann auch Regel gemacht, sie stand auch daneben, mach, was schadet's, ja. Und der Hund ist, ob das durchs Regel kam, durch die Massage, keine Ahnung, aber von da an ging es richtig bergauf. Und zwar mit dem Knochenwachstum, mit der Koordination, mit der Ataxie, mit den neurologischen Störungen, ging es richtig bergauf. Der Hund ist richtig gut körperlich, also er war immer noch, ja, ist ganz klar, aber es ging richtig bergauf. Und dann hat sie gesagt, super, jetzt sind wir so weit, dass wir jetzt an deinen kleinen Verhaltensproblemen arbeiten können. Ne? Alles abgeschirmt, draußen rumgekläfft, den Macker gemacht. Und
aber ich finde es auch schön, so logisch vorzugehen. Nicht gleich ins Erziehen gehen, ne, und ins Therapieren, sondern erstmal in dieses Gesundheitliche, in dieses Wohlfühlen, sich selbst auch wohl, in seiner eigenen Haut sich auch wohlfühlen. Ja. Und dann überhaupt erstmal bereit zu sein, ohne dem Stress jetzt auch noch die anderen Baustellen zu bearbeiten.
Also das ist ja der Grund, warum ich mich so gefreut habe, dass Nicole das macht. Ich wusste, und das ist das, was ich meinte mit klar im Kopf sein. Ja, Emotionen sind da, das ist ja ganz klar. Aber man muss auch so ein bisschen, was mache ich jetzt, was mache ich nicht? Wie weit gehe ich? Wann gehe ich? Wie vor? Was nehme ich mir vor? Und so weiter und so fort. Ja, wie du sagst, also genial, geniale Vorgehensweise. Dann hat sie angefangen, mit ihm zu arbeiten und zu machen und zu tun. Er hat draußen Hunde angepöbelt, hatte teilweise Panik-Angst-Attacken, solche Geschichten, ach so, eine süße Geschichte muss ich noch erzählen. Ja. Damals, da war der in den ersten Wochen bei ihr.
Wir spulen gerade so ein.
Genau, wir spulen nochmal zurück. Und er hatte Albträume, ganz unruhige Nächte, er konnte nicht schlafen. Und dann haben sie rausgefunden, was sie machen mussten. Der musste beim Mann nachts auf dem Hals, auf der Halsschlagader liegen, damit er den Puls merkt. Und da hat er tief und fest geschlafen. Der Mann hatte ganz beschissenen Schlaf.
Aber der Hund
durfte sich ja nicht drehen und wenden. Ja, und der Hund, und dann haben die den, also so ein Würmchen war das, also so musste man oft mit diesem Hund umgehen und wissen und machen. Also es, weißt du, das ist so, das habe ich noch nie erlebt, sondern noch nie gehört, sowas.
Auch noch nie gehört, woher kann das
sowas kommt, auch rauszufinden.
Dass er wie im Uterus quasi da dieses Pulsieren bekommt, was ihn beruhigt. Ne?
Genau. Der hatte Albträume, der hatte, ne, also da hatte
der
dann
Armer Kerl, der kleine da komm ich Lord, jetzt das macht ihn so ja noch sympathischer und noch lieber.
Also niedlich, süß. Also
ich habe jetzt auch mal ein Foto vor mir. Ein Bild, wo ich ihn so ein bisschen beschreibe, wie er ausgesehen hat, als er so 1 Jahr alt war. 1,5 Jahre ist er da, glaube ich, alt.
Ja.
Und er ist so ein bisschen silberbraun,
ja, beige, so, so gestromt ein bisschen. Ja,
ein bisschen gestromt, hat eine ganz weiße Brust, ja, hat schöne, so hell türkisblaue Augen, eine, ja, weiße Schwanzspitze, total lustig, und man sieht schon so, wenn er rennt, wie die Öhrchen fliegen, ja, ja, hat braune Öhrchen, so, ja, ne? Aber auch, man sieht schon auch, dass er so ein bisschen verwachsen ist, ne?
Ja, ja.
Also, das sieht man, ja, ihm schon auch an,
ja,
ne?
Ja.
Ja, aber er rennt da rum. Was hat die mit dem gemacht? Also, sie hat erstmal in seiner ein bisschen verhaltenstherapeutisch mit ihm gearbeitet.
Ja. Hatte einen Hundetrainer an der Hand. Die wohnte ein bisschen weiter weg. Die wohnte jetzt nicht um die Ecke. Und hat einen sehr guten Hundetrainer gefunden, mit dem sie dann was gemacht hat. Und hat dann ein Problem nach dem anderen in den Griff bekommen. Und zwar so, dass sie eine Sachkundeprüfung in der Stadt Oldenburg mit ihm gemacht hat. Hm. Und dann ganz niedlich hat sie mehrmals an den Paralympics für Hunde teilgenommen. Kennst du das?
Nee.
Ich auch nicht. Ich habe das nicht gekannt. Ich weiß auch nicht, wer das organisiert hat, ob es das gibt. Das war total geil. Sie hat Fotos geschickt. Und bei den ersten Malen, wo sie da war, sie hatte immer so einen kleinen Wagen. Der konnte natürlich jetzt nicht 3 Stunden rummarschieren, dieser, ja, Hund. Hat sie so einen kleinen Wagen gehabt. Da saß er dann drin und hat geguckt und hat von da aus alles angekläfft und angemacht wie blöde. Und ein Jahr später hat er dann an diesen Paralympics tatsächlich selber teilgenommen. Total niedlich, total super. Und mit einer Lebensfreude. Man sieht das auch auf diesem Bild.
Auf jeden Fall.
Dieses Grinsen, dieses, ja, Lachen.
Er ist total in, ja, seinem Element einfach.
Volles,
ne,
Brett, ne?
Er hat seine Beschäftigung gefunden, sein Ding gefunden, ja? Ja, und ich glaube auch dieses, ach, es ist einfach so, wie man so Parallelen auch zu Kindern zieht, ne, oder, mhm, zu uns Menschen, es ist ja wirklich auch identisch, wenn du einen Menschen in deinem Leben hast, der an dich glaubt.
Ja.
Nur einen.
Ja, ja, ja.
Einen Menschen hast, der an dich glaubt, ja, der dich so akzeptiert, wie du bist. Das ist, ja, ein Sechser im Lotto.
Ja.
Ist so. Das ist bei uns Menschen ja oft schwer,
ja,
so jemanden zu finden. Viele Menschen suchen ihr Leben lang nach so einem Menschen.
Ja.
Wir würden jetzt sagen, wir haben so einen Menschen gefunden, aber, ja, weißt du, wenn, ja, du jetzt wirklich dein Leben lang suchst und es nicht findest, hast du es schon auch ein bisschen schwieriger ganz oft. Ne? Aber wenn du jetzt noch so auf die Welt kommst, wie der, ja, kleine Lord, ja, wo alle sagen, keine Hoffnung, der, ja, wird eingeschläft worden, was ist mit dem, ja? Und du findest niemand, das ist richtig scheiße. Aber wenn du dann jemanden findest, ist halt wirklich der Sechser im Lotto.
Ja, das war es auch total.
Also Nicole.
Ja.
Wenn du uns zuhörst, Hut ab, auch was das mit ihr gemacht haben muss, ne? Es ist ja für, mhm, sie auch eine, ich glaube, es war für sie bestimmt auch nicht immer so leicht. Sie hat bestimmt auch mal so Gedankenblitze gehabt,
natürlich,
dass es nicht für immer ist, ja, und dass es alles ganz wackelig ist und alles, ja, ganz unsicher ist.
Ja.
Aber ich glaube, sie ist ein ganzer cooler Typ, muss sie ja sein, ne? Muss,
ja,
irgendwie eher so, man nicht so überdramatisieren, ja?
Ja, genau. Und sie hatte dann erzieherisch, aber was heißt erzieherisch? Sie hat ihm einfach, das hat sie ganz schön ausgedrückt, bevor ich das vergesse, das wollte ich eigentlich so nochmal sagen, sie hat ihm das Leben beigebracht. Also sie musste ihn erstmal, da hat sie erzählt, Queenie hat immer gebuddelt, der andere Hund, mhm, ja, gegraben, und er wollte das immer nachmachen, hat das aber nicht so richtig hingekriegt, ja, und dann haben die das geübt, sind die rausgegangen und haben dann irgendwie das Buddeln nach Mäusen geübt, und dann war als dazu, wo zum ersten Mal ein Stück Erde nach hinten flog, weißt du, und stand die Nicole
alle, ja, ja, super,
was ist super, Nicole im Moment, und hat sich einen Arsch abgefreut, auf gut Deutsch
schön,
gesagt, ne?
Ja,
ja, herrlich, und sie sagte, ich musste diesem Hund erstmal das Hundeleben beibringen, ja, ne, mhm, und das fand ich, ja, das war der, wir haben auch, wo wir telefoniert haben, da sagte sie, mir kommen auch schon wieder den Tränen. Ich war auch schon wieder kurz davor. Und, mhm, das hat sie so toll beschrieben und umschrieben auch. Und ja, so hat sie ihm dann das Leben beigebracht. Paralympics, Sachkundeprüfung, die Ängste hat er verloren, und körperlich war es okay.
Er hatte bis dahin quasi ein erfülltes Leben.
Ja, und danke. Er war glücklich dabei. Das ist ja das Wichtigste. Also er strahlte vor Freude. Er hatte eine Lebensenergie, einen Lebenswillen. Ja, das ist ja immer so eine Geschichte. Ich habe mal einen zweibeinigen Hund kennengelernt zum Beispiel, wo man nun wirklich sagt, oha, muss das nun wirklich sein? Aber der hatte eine Lebensfreude. Ja, das ist, und mein Gott, der ist, Hunde sind ja nun mal nicht so wie wir. Die sitzen nicht deprimiert in der Ecke. Sie können zwar auch Depressionen haben, aber in solchen Fällen nicht. Sie leben das Leben so, wie sie können.
Weil wir ja auch immer sagen, Hunde leben im Hier und Jetzt, weil, ja, sie eben diesen Moment sehen und jeden Tag neu als Chance auch nutzen. Ja. Ne? Und, ja, eben gar nicht in dieser Zukunft hängen und sagen, was könnte alles sein, was kann ich verpassen, und in der Vergangenheit kleben. Klar, Hunde haben schon auch Erinnerungen aus der Vergangenheit, die sie auch ein Leben lang mitnehmen können,
ja,
gerade negativ, ne, was du gesagt hast. Und auch der kleine Lord hatte Erlebnisse in seinen frühesten Lebenstagen, ersten Wochen, die er sein Leben lang mit sich als Päckchen rum rumgeschleppt hat. Ja. Aber nicht so wie wir Menschen, dieses Fokussieren immer und Vergleichen und was könnte noch besser sein und was ist da, sondern einfach nur dieses sagen, okay, das ist mein Tag, was machen wir heute?
So. Ja,
was
genau.
steht denn heute an? Ja, ja. Und das ist eigentlich, das ist ja das, was uns Menschen auch immer so fasziniert an Hunden. Das, was wir als ja. Menschen ja eigentlich immer uns mit so einem Hund auch zuzulegen versuchen, so eine Eigenschaft, ne? Mhm. Weil wir einfach so fasziniert zuschauen können und sagen, ja, ja irgendwie dieses Gefühl, ah, weißt du, man sagt oft so, ja, deine Sorgen, da, guck mal, dein Leben möchte ich haben, ne? Du hast ja so ein cooles Leben, Hund möchte ich sein. Ne? Ja, ja. Das schwingt ja da ganz toll mit. Ja. Aber ich befürchte schon, lieber Stefan, weil du sagst, hatte der kleine Lord hat irgendwann auch mal diese Welt verlassen wahrscheinlich. Ja, wie alt ist er denn geworden?
7 Jahre. Ja.
Ja. Wer hätte das gedacht?
Ja.
Guck mal, muss man ganz ehrlich sagen, gut, 7 Jahre hätte, ich sagen alle, ja, hätte auch 14 werden können. Aber keiner hat ihm eine Chance gegeben, älter als 3 Monate zu werden.
Ganz das am in dem Zustand, in der, also oder? Ist das ein biblisches Alter.
Und wahrscheinlich, wenn die 2 Polizistinnen in dieser Winternacht eine Stunde später gekommen wären, hätte er schon tot sein können. Wäre er vielleicht schon erfroren gewesen.
Ja, ja.
Ausgedehydriert, irgendwas.
Ja,
ne?
ja.
Schöne Geschichte, also eine wunderschöne Geschichte, weil das Thema unserer Podcasts war ja jetzt quasi, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, ne, auch Hunden aus dem Tierschutz eine Chance geben, die vielleicht auf den ersten Blick nicht so easygoing sind. Ja. Und was ich euch und was uns beiden, was Stefan und mir auch so aufgefallen ist, jetzt auch nochmal, als wir über diese Fälle geredet haben, das sind wirklich auch die Menschen, die sich mit so einem Hund oder mit solchen Hunden beschäftigen, die so einen Hund annehmen, die es mit so einem Hund probieren, die Hunden generell als unsere Begleiter auf dieser Welt auch was zurückgeben können, oder?
Ja, natürlich. Es war in dem Fall, sie sagte, sie hat also Blut, Schweiß und Tränen sozusagen in diesen Hund reingesteckt. Und aber sie sagte, das fand ich so wunderschön, wie sie das sagte. Ich kann das eigentlich gar nicht so richtig wiedergeben. es war die geilste und glücklichste Mensch-Hund-Beziehung, die sie hatte. Also sie hat ihre anderen Hunde auch alle geliebt, das ist ganz klar. Aber sie sagte, sie würde, obwohl sie genau wissen würde, was auf sie zukommt, also sie würde es jederzeit wieder machen.
Und es waren wahrscheinlich die 7 intensivsten Jahre, die sie je mit einem Hund verbracht hat.
Ja.
Und man muss ja auch mal sagen, Hunde geben uns so viel, ja. Die machen so viel auf für uns, so viel Türen, die eröffnen uns Menschen so viele Möglichkeiten. Durch Hunde haben wir so eine Chance auch in unserem Leben. Und jeder, der Hunde hat, ihr wisst es selber, ne, was das alles mit uns macht. Und gerade wenn man sich auch jetzt mal einen Hund holt oder die Menschen, die sich mit Hunden beschäftigen und mit denen arbeiten, sei es im Tierschutz, sei es im Tierheim, sei es auf Pflegestellen, sei es auch einfach ein Hund, den man mit nach Hause nimmt, die sich mit so einem Hund auch beschäftigen, die geben all diesen Hunden auch wieder was zurück.
Ja.
Da kann man wirklich auch den Hunden was zurückgeben.
Man ist ja auch in solchen Fällen gezwungen, sich auf den Hund einzulassen. Wenn ich mir jetzt irgend so einen 0815 Golden Retriever, der den Weg des geringsten Widerstandes holt, also nichts gegen Golden Retriever, sind ja nette Hunde, aber das ist es ja, die sind ja immer nett und freundlich und selten
kompliziert. Keine Diskriminierung von Rassehunden.
So. Passiert bei mir sehr schnell. Gerade was Labrador und Retriever
angeht. Ich hab selber Labrador-Ruhe jetzt, sag ich will gar nichts mehr.
Okay. Und also man muss sich auf die Probleme einlassen, man muss sich auf den Hund einstellen, man muss sich was einfallen lassen, man kommt auch mal an seine Grenzen.
Oh ja.
Man ist mal verzweifelt, aber wenn man es dann geschafft hat, dann hat man eine viel, viel innigere Beziehung auch zu dem Hund, als wenn der einfach nur den Weg des geringsten Widerstandes geht und alles ist, läuft tutti, sag ich mal jetzt. Ne? Ist auch schön, aber ich find's langweilig.
Langweilig war der Podcast, die letzte Folge auch hier von unserer zweiteiligen Serie Warum einfach, wenn es auch kompliziert gehen kann. Mit dir, lieber Stefan, es war echt 2 tolle Folgen. Schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare oder auf jochenwendel.tv holydog eure Geschichten, eure Erlebnisse, was euch da durch den Kopf gegangen ist, als ihr uns zugehört habt. Und wir sprechen uns bald wieder.
Gerne.
Auf jeden Fall. Wir sind jetzt Nachbarn fast schon hier. Oben, ne? Und ich freue mich auf jeden Fall und auf euch in 14 Tagen wieder eine neue Folge Holy Dog. Danke dir.
Ich danke.
Das war eine Produktion der Podcast-Bande.